Gott, schenke uns dein Wort für unser Herz und ein offenes Herz für dein Wort. Amen. Es gibt Momente, wo wir nicht anders können, schrieb Christina Brudereck vor ein paar Tagen. Nicht aus Zwang von außen, sondern aus unserem Innersten. Das Muss der Haltung nennt sie das. Dieses Muss drängt sich mit Wucht nach vorne, wenn ich Instagram öffne und beginne zu scrollen. Befeuert und befüttert mich mit massenhaft Statements von Frauen und Männern, die ihre Stimme laut werden lassen. Die ihre Reichweite nutzen, um in die digitale Welt hinauszurufen, wacht auf, schaut hin, ändert eure Haltung, tut etwas. Und ich denke, wie gut, dass das passiert. Stoße mehr als ein Dankgebet in den Himmel dafür, dass Menschen nicht hinnehmen, welche himmelschreienden Ungerechtigkeiten da passieren, die sich stattdessen auf die Hinterbeine stellen, die sich verbünden und sich gegenseitig zum Protest auffordern, die gemeinsam auf die Straße gehen, sich versammeln, sich sichtbar machen, um der Schieflage in der Welt, in der der Fokus auf den Tätern liegt, ein Stück weit etwas entgegenzusetzen. Stimmen, die mich selbst darin bestärken, mich antreiben, ebenfalls meine Stimme zu nutzen, um Menschen zu erreichen. Dort, wo ich Gelegenheit habe, zu reden. Hier zum Beispiel. Und dann lese ich den Predigttext für heute und stocke. Lese ihn nochmal, lasse die Bibel sinken und denke, echt jetzt? Geht's noch, du Verfasser dieses Briefes, wer auch immer du gewesen sein magst? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wie soll ich diesen Text mit meiner Welt, in der ich gerade lebe, vereinbaren? Genau in meine Welt hinein klingt das, was du da schreibst, wie ein harter Widerspruch. Der Text, um den es heute geht, steht im 1. Petrusbrief, im 2. Kapitel. Unterwerft euch aller menschlicher Schöpfung um des Herrn willen, sei es dem König als dem, der die Oberhand hat, sei es den Statthaltern als durch ihn Gesandte zur Bestrafung derer, die Böses tun, zur Belohnung derer, die Gutes tun. Denn so ist der Wille Gottes. Ihr, die ihr Gutes tut, bringt die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen. Denn in dieses Leben seid ihr berufen, weil auch Christus gelitten hat für euch, der euch ein Vorbild hinterließ, so dass ihr seinen Spuren folgt. Der weder Vergehen begangen hat, noch wurde eine List in seinem Mund gefunden. Der geschmäht wurde und nicht zurückschmähte, der litt und nicht drohte. Er übergab sich und die Sache dem, der gerecht richtet. Der unsere Verfehlungen selbst hinauftrug, in seinem Körper bis zum Holz, damit wir den Sünden abgestorben Gerechtigkeit leben. Durch die Wunde seid ihr geheilt, denn ihr wart wie Schafe, die umherirrten, aber jetzt habt ihr euch dem Hirten und Hüter eurer Lebenskräfte zugewandt. Amen. Denn in dieses Leben seid ihr berufen, schreibt der oder die Verfasserin des Textes. In ein Leben, das sich die Angesprochenen nicht ausgesucht haben. Denn in dieses Leben seid ihr berufen. Eine Aussage, die an Sklavinnen und Sklaven gerichtet ist. Sie sind die AdressatInnen des Petrusbriefes und sie werden dazu aufgefordert, sich ihren Herren unterzuordnen. So steht es in den deutschen Übersetzungen. Doch eigentlich steht da, ordnet euch den Despotes unter. Darin steckt der Despot, der alleinige, uneingeschränkte Herrscher, der Eigentümer, auch in Bezug auf die Sklavinnen und Sklaven. Die werden darin bestärkt, auszuhalten, alle Misshandlungen und alles Leid, das ihnen zugefügt wird, ohne aufzubegehren, ohne sich zur Wehr zu setzen. Hier wird zum Aushalten statt zum Aufstand geraten, zur Unterwerfung statt zur Rebellion. Mein erster Impuls ist, sofort dagegen zu protestieren. In so ein Leben sollen Menschen berufen sein. Warum ausgerechnet Sie? Und von wem? Von Gott selbst? Und dass Jesus gelitten hat, soll wie eine Durchhalteparole sein, Leid ebenfalls zu ertragen, weil er es ja auch tat und sogar freiwillig? Den Text so zu verstehen, klingt wie blanker Hohn. Und ich frage mich, ist der Text denn so zu verstehen? Die Botschaft, die sich durch die Bibel zieht, ist doch eigentlich eine ganz andere. Nämlich, Leid ist nicht Gott gegeben. Hierarchien auch nicht und schon gar nicht das Patriarchat. Die Texte des Neuen Testaments sind geprägt von einer patriarchalen Unterdrückung, von einem patriarchalen Unterdrückungssystem. Das war die Lebenswelt, in der die Menschen lebten. Das war die Wirklichkeit und der Alltag der Menschen, die in diesem Brief angesprochen sind. Die Angesprochenen, das sind nicht die, die von diesem System profitierten, sondern die, auf deren Schultern sich das System stützte. Der oder die Verfasserin benennt hier ganz klar, dass es sich um ein menschengemachtes System handelt, das da herrscht, eine menschliche Schöpfung. Somit ist das Leid, das dadurch entsteht, menschengemacht. Das ist das Leid, dem sich auch Jesus aussetzt. Das ist das Leid, das ihn letztendlich umbringt. Was also tut Jesus da für mich und für dich? Um das nur im Ansatz zu verstehen, reicht es nicht, nur auf das Kreuz zu schauen. Jesus nimmt das Leben, in das er hineingeboren wurde, an, mit aller Konsequenz. Dazu gehört die Angewiesenheit des Babys in Windeln. Dazu gehört die freie Entscheidung, sich Menschen zuzuwenden, sich denen hinzugeben, die außerhalb der Mauern leben. Zu diesem Leben gehört aber auch letztendlich seine Verurteilung, die Folter und der Tod am Kreuz. Jesus gibt sich bis zum Ende hin und nimmt das ganze Leben und damit auch das Leid, das ihm zugefügt wurde, an. Schaue ich auf Jesus ganzes Leben und seine Botschaft darin, so bedeutet Leid anzunehmen für mich heute, Leid annehmen als Teil eines Bestandteils des Lebens. Das heißt, Leid zu benennen, mutig hinzuschauen und es damit sichtbar zu machen, weil es damals wie heute zur Wirklichkeit dieses Lebens gehört. Leid anzunehmen ist aber etwas ganz anderes als Leid hinzunehmen. Leid hinzunehmen würde bedeuten, in diesem Leid zu versinken, in der Rolle des Opfers zu bleiben. Und damit würde den Verursachenden des Leids noch mehr Macht zugesprochen werden. Leid hinzunehmen würde bedeuten, still zu bleiben, sich zurückzuziehen und auch die Beschämung für sich zu behalten. Leid anzunehmen heißt dagegen, die Augen nicht zu verschließen. Sich damit auseinanderzusetzen. Das muss aus verschiedenen Lebenspositionen heraus passieren. Ich stehe heute hier als privilegierte Person. Ich habe eine Stimme, die ich einsetzen darf, ohne dass ich um meine Freiheit fürchten muss. Vielleicht mit Gegenwind, vielleicht sogar mit Ablehnung. Doch meine persönliche Freiheit, meine Meinung zu den Regierenden in diesem Land zu äußern, ist nicht eingeschränkt. So lautet die Frage, die sich jeder und jede ehrlich stellen muss, wo stehe ich eigentlich gerade und wo positioniere ich mich? Die Person, die den Petrusbrief schrieb, die hatte andere im Blick. Die Sklavinnen und Sklaven, die hier adressiert sind, hatten keine dieser Privilegien, keine dieser gesellschaftlichen Freiheiten. Sie hatten keine Chance, sich aufzulehnen. Das wäre einem Todesurteil gleichgekommen. Dazu sollte es aber nicht kommen. Niemand forderte hier einen Märtyrertod. Niemand forderte hier, sich in aussichtslose Kämpfe zu stürzen, die zur Verhaftung und zum Tod geführt hätten. Das wäre nicht in Jesus' Sinn gewesen. Davor wollte er seine Menschen bewahren. Das hat er dann stellvertretend für sie auf sich genommen. Solidarisch, ohne Gegenwehr, aber nicht ohne widerständig zu sein. Der bedrohte und geschmähte Jesus drohte selbst nicht und schmähte nicht zurück. Das bedeutet nicht, dass er das Unrecht als Recht akzeptierte. Schon dadurch, dass Jesus sein Leben, dass er all das, was ihm an Leid widerfährt, dass er letztendlich sich selbst Gott übergibt, zeigt deutlich, er widerspricht und widersetzt sich dem herrschenden Unrecht auf der Welt. Er übergibt sich und alles an einen gerecht richtenden Gott, an einen Gott, der uns ein unverbrüchliches Versprechen gibt. Gott gibt selbst die Zusage, sich dieser Sache anzunehmen. Er verspricht, mitten im Leid gegenwärtig zu sein, solidarisch und ohne die Augen zu verschließen. Das haben wir gerade im Lesungstext gehört. Dort, wo Gott verspricht, die falschen Hirten zu entlarven. Ich gehe gegen die Hirten vor und fordere meine Schafe von ihnen zurück. Ich sorge dafür, dass sie nie wieder Schafe weiden. Auch sich selbst werden die Hirten nicht mehr weiden. Ich befreie meine Schafe aus ihrem Rachen. Sie werden ihnen nicht mehr als Nahrung dienen. Hier an dieser Stelle geschieht genau das, was wir Menschen in unserem Leben so selten schaffen. Die Opfer werden in den liebenden Blick genommen, beschützt und befreit. Eine Haltung, die auch schon zu Beginn des Petrusbriefes bestärkt wird, indem wir die Botschaft hören, seid also bereit. Das steht da. Haltet die Augen offen, lese ich daraus. Und weiter, mit wachem Verstand und ohne Illusion sollt ihr eure Hoffnung vollständig auf Gottes Zuwendung setzen. Auch an dieser Stelle wird noch einmal deutlich, Gott ist auf der Seite der Betroffenen. Der Aufruf lautet, seid bereit, habt einen wachen Verstand. Da steht nicht, gebt auf und resigniert. Dass die Sklavinnen und Sklaven sich unterordnen sollten, bedeutet nämlich nicht, das Leid hinzunehmen. Im Gegenteil, hier geht es um die Annahme dessen, was Leben heißt, in all seiner Vielfalt und seinen bunten Facetten. Und es geht um Widerstand. Nur geschieht dieser Widerstand auf eine ganz andere Art, die das Leben der betroffenen Menschen schützen soll. Doch der Aufruf ist da. Er steckt allerdings gut geschützt in den Zeilen des Briefes. Er muss nur sorgsam herausgelesen werden. Tut Gutes, wird den Adressaten zugeraten. Denn ihr, die ihr Gutes tut, sollt die Menschen zum Schweigen bringen, die unüberlegt und aus Unwissenheit herausreden. Tut Gutes, das ist kein harmloser moralischer Appell, das ist eine Überlebensstrategie. Das ist gleichzeitig eine stille Form von Widerstand. Tut Gutes, handelt füreinander und achtet aufeinander. Behaltet euch gegenseitig im Blick, ohne Missgunst, ohne euch gegenseitig das Leben noch schwerer zu machen, als es ohnehin schon ist. Tut Gutes, steht da. Für uns heute an dieser Stelle kann das nichts anderes heißen als nutzt alles, was ihr habt und steht füreinander ein. Nehmt die in den Blick, deren Stimme nicht gehört werden. Und für jeden und jede Einzelne, nimm dein Leben an. Schau hin, was wirklich passiert. Und lass dich von diesem Leben nicht umhauen. Ergib dich nicht diesem Leben. In diesem Leben geschieht Gewalt. Du wirst Leiden ausgesetzt sein, doch die Gewalt geht nie von Gott aus. Wenn wir vom Lamm Christus sprechen, dann davon, dass Jesus selbst zum Opfer wird, sich der menschlichen Feindschaft und dem menschlichen Hass ausliefert, friedlich, ohne selbst hart zu werden und genau darin seinen Widerstand zeigt. Solidarisch mit uns und vor allem für uns, so dass er die Verhältnisse umkehrt und aus der Opferrolle aufersteht. Das nennen wir Ostern. Was also tut Jesus da für mich, für dich und für uns alle? Jesus zeigt, dass über allen Hierarchien der Welt eine größere Macht steht. Eine, die fernab von jedem Missbrauch funktioniert, ohne Selbstbereicherung, ohne Erniedrigung anderer, die sich allein durch Liebe nährt, durch Zuwendung, durch wahre Hingabe, die genau darin die wahre Herrschaftsumkehr zeigt, nämlich darin, dass das Geben, das Füreinander einstehen und nicht das Ausbeuten zur wahren Befreiung führen kann. Niemand mehr als Jesus selbst hat uns in dieser Haltung und durch sein gesamtes Leben hindurch darin als Vorbild gedient. Nun liegt es an uns, dieses Vorbild ernst zu nehmen, seinen Spuren zu folgen, widerständig zu sein, wenn mir Unrecht begegnet. Gutes zu tun in seinem Sinne und mit meinen Möglichkeiten. Und vor allem sein Angebot anzunehmen, alles, was ich selbst nicht tragen kann, an ihn abzugeben, immer wieder. Mich seiner unendlichen Geduld anzuvertrauen, weil er bereit ist, es immer und immer und immer wieder neu mit mir zu versuchen. Egal, in welche Richtung ich laufe, ob ich Umwege gehe oder mich verrenne. Denn immer, wenn ich mich verirre, ist da einer, der mit mir durch die dunkelsten Täler geht, der mich, wenn ich falle, wieder auf die Füße stellt und an dem ich mich wieder neu ausrichten kann. An dem ich mich orientieren darf, der mir gezeigt hat, wie es geht, das Leben anzunehmen. Der mich dafür ausgestattet hat, der für mich sorgt, meine Lebenskraft nährt und behütet. Amen.